ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast In guter Gesellschaft. Wir sind heute in guter Gesellschaft von Professorin Silke van Dijk. Ganz herzlich willkommen hier in der Schaller Stiftung.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Mein Name ist Stella Lorenz und ich sitze hier nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen
Benjamin Stehl. Hallo.
Ja, wir haben Sie eingeladen, Frau van Dijk, weil wir uns schon persönlich in der Stiftung begegnet sind, nämlich bei einer Tagung, die da hieß Transformationssoziologie konkret. Das war ein Projekt mit der RWTH Aachen und dort haben Sie auch einen Vortrag gehalten. Der war so spannend und interessant, dass wir uns jetzt auch nochmal gedacht haben, wir möchten Sie gerne hier zu uns einladen und ein bisschen darüber sprechen, was Sie machen. Sie sind studierte Sozialwissenschaftlerin, haben Soziologie, Politikwissenschaft, Volkswirtschaftspolitik und Arbeitsrecht in Göttingen studiert, auch in Helsinki in Finnland, haben in Göttingen auch promoviert zum Thema die Ordnung des Konsenses, Krisenmanagement durch soziale Pakte am Beispiel Irlands und der Niederlande. Und waren unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Unis in Bremen, in Jena und Professorin für die Soziologie sozialer Disparitäten an der Uni in Kassel und sind jetzt seit 2016, also fast schon seit 10 Jahren, Professorin für politische Soziologie des Instituts für Soziologie an der Uni in Jena. Genau, Sie haben also einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf den Politikwissenschaften und darüber werden wir heute auch sprechen. Und um ein bisschen zu erfahren, was Sie gerade besonders umtreibt, haben wir einen kleinen Einstieg vorbereitet.
Ganz oben auf dem Schreibtisch. In der Rubrik Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch? Wollen wir immer von unseren Gästen als erstes erfahren, was da gerade so an oberster Stelle liegt und was da direkt nach dem Podcast vielleicht angegangen wird.
Ja, auf meinem Schreibtisch liegt ein Artikel, dessen Deadline eigentlich schon verstrichen ist. Und für den Artikel befasse ich mich mit der Frage von Wahrheit und Lüge in der Politik und schreibe darin für ein Handbuch zur politischen Rechten und zum Rechtspopulismus zu der Frage, inwiefern sich eigentlich der Umgang mit Tatsachen, mit Meinungen, mit Falschaussagen und Lügen in der Zeit rechtsextremer Kräfte verändert hat. Und wie man sich vielleicht denken kann, ist Donald Trump da natürlich oder das Regime Trump der zentrale Aufhänger. Und mich interessiert gerade, wie sich eigentlich ja der Umgang mit Wahrheit, Lüge und Falschaussagen jetzt in der zweiten Trump-Phase im Vergleich zur ersten verändert hat.
Gibt's da schon Einblicke, die Sie geben können in diesen Artikel oder ist das noch top secret?
Nee, ich muss es ja aufschreiben, von daher sollte ich in der Lage sein, es Ihnen auch zu erzählen. Ich habe damals 2017 mich mit der Frage bereits befasst, als Trump gerade quasi ins Weiße Haus eingezogen ist. Und damals, da bin ich auch nicht die Einzige, war es eine Analyse zu sehen, eigentlich ging es gar nicht darum, jetzt im engeren Sinne zu lügen und zu betrügen. Also Lügen in der Politik hat es immer gegeben. Deswegen war auch plötzlich so die Idee, das ist jetzt neu, dass in der Politik gelogen wird. Nee, man könnte sagen, neu war eigentlich nur, dass es plötzlich kein Problem mehr war, wenn es aufgedeckt wurde. Historisch war es eher, wenn der Lügner aufgeflogen ist, dann war es das auch damals bei Richard Nixon zum Beispiel mit den Pentagon Papers. Und plötzlich hatte man den Eindruck, es kann am laufenden Band, und dazu kam ja noch, wenn man jetzt bei Trump bleibt oder auf seinem Umfeld, dass so viele Falschaussagen in der Welt waren, dass die sich auch widersprochen haben, dass das gar kein kohärentes System war. Und daran hat mich dann interessiert, welche Funktion hat es denn dann eigentlich, ne? Und ich würde heute sagen, es hat die Funktion zu demonstrieren, dass man sich den etablierten Wahrheits- und Wissensregimen nicht beugen muss. Und in der Funktion ist es quasi eine Elitenkritik, ne? Zu sagen, also die da oben behaupten, wissenschaftliche Erkenntnisse sind wahr. Ich habe aber die Meinung, es gibt keinen Klimawandel oder so. Also von daher könnte man sagen, da wurde quasi die Wirklichkeit mit Massen an Falschaussagen geflutet und es wurden einfach Meinungen zu Sachen formuliert, wo man sagen würde, dazu hat man zum Beispiel viel validere oder auch wissenschaftliche Erkenntnisse, auch was irgendwelche Maßnahmen gegen Corona betrifft oder so. Ich würde sagen, das, was wir jetzt erleben, ist doch nochmal was anderes, ist wesentlich systematischer und hat, das ist ja auch gerade die große Diskussion, schon faschistoide Tendenzen, nämlich tatsächlich die Geschichte umzuschreiben. Wenn wir uns auch um seine Executive Order zur Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft angucken, dann geht es da darum, quasi in die Kuration von Museen einzugreifen, in Bibliotheken. Es geht um die Darstellung der Geschichte der Sklaverei. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo doch eigentlich sehr, sehr systematisch die Wirklichkeit quasi nicht nur geflutet wird mit Meinungen, sondern tatsächlich durch eine manipulative Kritik und auch durch eine Einschränkung von Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit tatsächlich untergraben wird. Und ich würde sagen, dass das eine neue Qualität ist. Und das beschäftigt mich gerade. Und ich glaube, wenn man auch immer so fragt, was liest man dazu? Ich glaube, dass wir von Hannah Arendt, die sich mit der Frage von Wahrheit und Lüge in der Politik befasst hat, eine Menge Dinge lernen können. Und wenn ich noch darf, ein letzter Satz, weil Arendt war damals sehr überzeugend. Sie sagt, es gibt so traditionelle Lügen, dann lüge ich zu einem Sachverhalt. Und sie sagt, es gibt große organisierte Lügen, die wir vor allem in totalitären Regimen finden, wo quasi der ganze Rahmen neu erfunden wird. Sie hat das damals immer am Stalinismus gezeigt, dass die versucht haben, einfach alles zu vernichten, was an die Existenz Trotzkis erinnerte. Und ich glaube, das, was wir gerade in den USA erleben, ist die Wiederkehr dieser organisierten Lüge, wirklich die Realität in einer neuen Weise zu manipulieren.
Da sind wir ja quasi schon wirklich mitten im Thema. Sie konzentrieren sich ja auch ganz stark gerade auf diesen Strukturwandeln in oder von Politik, von Wirtschaft, von Gesellschaft, von Eigentum. Also das sind so viele große Themen. Und jetzt haben Sie gerade schon über Trump gesprochen. Was sind noch Strukturwandel, die gerade besonders präsent sind oder mit denen Sie sich beschäftigen?
Genau, also Sie haben es schon angesprochen. Ich mache politische Soziologie, habe auch eine Professur für politische Soziologie. Und so ganz übergreifend könnte man sagen, jetzt auch im Unterschied zur Politikwissenschaft interessiere ich mich weniger jetzt für die einzelnen politischen Systeme und ihre konkrete Funktionsweise, als so quasi ein bisschen übergreifend, ne, für das Wechselspiel zwischen Politik, Ökonomie und Gesellschaft. Und da haben wir natürlich ganz grundsätzlich ein Spannungsverhältnis, das sich eigentlich durch all meine Arbeiten zieht, nämlich zu verstehen, wie eigentlich quasi ein Wirtschaftssystem, also ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, was quasi grundlegend Ungleichheit, soziale Ungleichheit produziert, zusammenpasst mit einem politischen System, das eigentlich nach dem Gleichheitsprinzip organisiert ist. Und vor diesem Hintergrund interessiert mich zum Beispiel, wie sich soziale Ungleichheit in der Verfügung über Ressourcen, also zum Beispiel Einkommens-, Vermögensungleichheit, Bildungsungleichheiten, in politische Ungleichheiten übersetzen. Und Sie haben schon angesprochen, ich bin Sprecherin eines Sonderforschungsbereichs zum angesprochenen Thema Eigentum, Strukturwandel des Eigentums. Und im Lichte all dieser Veränderungen interessiert mich und uns eben, wie sich Eigentumsverhältnisse verändern. Also zum Beispiel, was es für Gesellschaften bedeutet, wenn zentrale Infrastrukturen, zum Beispiel in der Wasser- oder Energieversorgung, privatisiert werden, wenn die untere Hälfte der Bevölkerung faktisch kein Vermögen hat, wenn wir plötzlich die Frage geistigen Eigentums im Zeitalter künstlicher Intelligenz nochmal ganz neu gestellt wird oder im Wandel der Geschlechterverhältnisse Paare, die Eigentumsarrangements im Haushalt neu aushandeln. Also da sieht man, wie sich so ganz große Themen, ne, die im Spannungsfeld von Kapitalismus und Demokratie eine zentrale Rolle spielen, in ganz vielen Bereichen im Konkreten wiederfinden und analysieren lassen. Und diese Frage, die haben wir ja, um vielleicht einmal den Bogen zu Trump zu schlagen, ist natürlich, die wir uns jetzt als, oder die ich mir als politische Soziologin stellen muss, ist ja auch die Frage, wie hängen zum Beispiel Dynamiken der sozialen Ungleichheit oder auch der Infrastrukturwüsten in ländlichen Regionen, wie hängt das möglicherweise damit zusammen, dass immer mehr Menschen sich für die Wahl und Unterstützung rechter Politikangebote entscheiden?
Mich interessiert immer ganz besonders, wenn Menschen sich mit so offensichtlich schon auch schweren und belastenden Themen beschäftigen. Also ich stelle mir das super interessant, aber auch super schlimm vor, sich dauerhaft damit zu beschäftigen, was Trump für Lügen erzählt und wie ungerecht verschiedene Situationen sind. Wie konstruktiv kann man als politische Soziologin an solche Dinge rangehen? Lassen Sie sich davon einfach runterziehen oder gehen Sie da ganz analytisch ran und überlegen sich, okay, aus meiner Sicht oder aus meiner Fähigkeit als politische Soziologin, wie kann ich das Thema tackeln sozusagen?
Also es ist auf jeden Fall so, würde ich sagen, dass die Verhältnisse in der Welt jetzt gerade besonders bedrückend sind, ne? Also jetzt angefangen von der Rechtswende, den neuen geopolitischen Dynamiken, aber natürlich auch der Dramatik des Klimawandels und der Rückabwicklung von Klima- und Ökologiepolitik. Und auf so einer Ebene finde ich es eigentlich sogar jetzt als Wissenschaftlerin fast eher ermächtigend, das Gefühl zu haben, mit der Analyse der Verhältnisse etwas dazu beitragen zu können, Ansatzpunkte zu finden, mit diesen Dramen und Krisen umzugehen. Und deswegen erlebe ich das tatsächlich eigentlich eher als bestärkend oder aufbauend. Und das löst zwar natürlich eine Ohnmacht anlässlich dieser Dynamiken nicht und auch eine, die jetzt zum Beispiel den Klimawandel betreffen, was ja wirklich eine große Herausforderung für uns Sozialwissenschaftlerinnen ist, zu fragen, wie konnte das passieren, dass ein Thema, das es so stark auf die Agenda geschafft hatte, so schnell wieder abgeräumt wird. Und genau, das ist dann eher beruhigend zu sagen, okay, man kann zumindest mit der Analyse vielleicht ganz kleine Puzzlestücke beitragen. Und der Punkt, finde ich, wo Wissenschaft wirklich belastend wird, so im Alltag, der liegt meiner Erfahrung eher daran, wenn man dann ganz nah ranrückt an die Lebensverhältnisse von Menschen, die unter diesen Verhältnissen leiden. Also wenn man für Interviews unterwegs ist und von mit Armutsbetroffenen spricht, das ist, finde ich, nochmal eine andere Ebene, wo man auch lernen muss, anders mit umzugehen, als wenn ich mich auf dieser eher Makroebene der Analyse gesellschaftlicher Dynamiken befasse. Und dann kommt man natürlich auch in eine ganz andere Rolle rein, diese konkreten Härten und Lebenswelten dann in der Forschung kennenzulernen.
Ich finde, das passt schon ganz gut zu dem, was wir jetzt gleich vorhaben. Wir gehen nämlich noch ein bisschen in die Tiefe.
Der springende Punkt. Ich darf die nächste Rubrik anmoderieren, und zwar den springenden Punkt, den ich jetzt mal in diesem Podcast geframed habe zwischen Leuchttürmen und Monstern. Das hängt so ein bisschen mit Ihrem Vortrag zusammen, den Sie bei uns während der Transformationssoziologie auch gehalten haben. Und der Theorie oder der Überlegung, dass es, wenn alte Ordnungen zerfallen und neue Ordnungen noch nicht etabliert sind, man in dieser Zwischenzeit ist, in der eben besonders dann destruktive Kräfte hervorbrechen. Und da wäre meine erste Frage sozusagen an Sie, würden Sie denn schon die Gegenwart oder die aktuelle Zeit als so eine Zwischenzeit beschreiben? Oder wo befinden wir uns da gerade gesellschaftlich oder ja vielleicht auch globalpolitisch gesehen?
Ja, danke für die Frage. Ich finde immer, dass das mit der Zeit der Monster bei Gramsci wirklich eine sehr, sehr schöne Formulierung ist. Man muss vielleicht einschränkend eins vorweg schicken, dass wir jetzt als Sozialwissenschaftlerinnen die Tendenz kennen, an uns selber, aber auch quasi im journalistischen Feld, immer die jeweilige Gegenwart als die besonders krisenhafte auszurufen. Und natürlich stellt sich dann oft die Frage, wann war denn eigentlich mal das andere, ne? Also diese vorkrisenhafte Zeit. Und das stellt man wirklich fest, wenn man die Jahrzehnte durchgeht, ne, an Krisendiagnosen hatte quasi jede Zeit teilweise auch quasi ihre Zeit der Monster, könnte man jetzt sagen. Und wenn man das jetzt vorweggeschackt hat, dann sage ich natürlich quasi als erstes das Widersprüche zu sagen, jetzt ist es aber wirklich anders. Wobei man auch das nochmal einschränken muss. Ne? Wenn wir darüber sprechen, dass etwas im Umbruch ist oder so, dann tun wir das natürlich immer jetzt aus einer ganz spezifischen Perspektive und jetzt in dem Fall aus einer Perspektive eines wohlhabenden Landes in Europa mit einer etablierten liberalen Demokratie. Und wenn wir uns also in diesem Sinne, weil das ist oft ein sehr, sehr eurozentrischer oder westlicher Blick, wenn man die globalen Verhältnisse nimmt, immer zu sagen, jetzt kommt die Unsicherheit wieder, jetzt ist die Demokratie in Gefahr, jetzt stellen sich folgende Probleme des Klimawandels ein, zu wissen und zu sehen, das ist an anderen Orten der Alltag und die Realität schon ganz lange. Ich würde trotzdem mit all der Vorrede sagen, dass das, was wir im Moment erleben, ich würde sagen, es gibt drei ganz, ganz große Dynamiken, die doch dafür sprechen, dass wir in einer Umbruchssituation sind. Das eine ist tatsächlich erstmal das Erstarken rechter, rechtsextremer, rechtspopulistischer Kräfte in sehr, sehr vielen Ländern, eben nicht nur in den USA, wo sich jetzt der Blick natürlich ganz besonders drauf richtet. Und zwar eben in einer Weise nicht mehr in der Opposition oder mal als Koalitionspartner, sondern wirklich auch in alleiniger Regierungsverantwortung. Und ich habe es eben schon bei Trump angesprochen. Wir sehen hier auch, wenn wir zusätzlich nach Ungarn mit Orban oder nach Argentinien gucken, eine Entwicklung von quasi populistischen Regimen, die deutlich faschistoidere Züge bekommen, ne? Also in der Extremität des Nationalismus, auch in dem neuen Imperialismus, den man bei Trump, Stichwort wir kaufen Grönland und Kanada gehört eigentlich zu den USA, aber auch einer Gewaltförmigkeit der Politik sehen können. Also ich würde sagen, das etabliert, und das ist natürlich, und deswegen ist auch der Blick in die USA so berechtigt, wenn das eine so lang etablierte liberale Demokratie trifft, dann ist das natürlich so etwas wie ein Vorwarnzeichen oder eine Entwicklung, die definitiv nicht nur auf die USA beschränkt ist. Also ich würde sagen, dass die Grundlagen der liberalen Demokratie, die immer ihre Funktionsprobleme hatte, das führt ja eher dazu, dass jetzt viele Akteure, die zu Recht darauf hingewiesen haben, dass es ein System ist, das permanent nicht erfüllt, was es verspricht, das permanent politische Gleichheit behauptet und Ungleichheit produziert und dass das Menschen unzufrieden macht, ist total klar. Aber jetzt sieht man natürlich, was passiert, wenn rechte Akteure die Grundlagen der liberalen Demokratie abräumen, dass dann natürlich auch diejenigen, die zu Recht dieses System immer kritisiert haben, aufgerufen sind, es zu verteidigen. Und das ist eine vollkommen neue Dynamik. Und ich würde sagen, diese Dynamik, und das, auch das sehen wir in den USA und darüber hinaus, kommt nun zusammen mit der ganzen Entwicklung um Digitalisierung und künstliche Intelligenz und die Situation, dass wir sehen, dass wir quasi eine Plattformökonomie und ein quasi Tech-Milliardäre haben, die eine Reichweite und Gestaltungsmacht haben. Und wir haben es mit Elon Musk in den USA gesehen, eine Dimension der Verschmelzung von Ökonomie und Politik, also einer neuen politökonomischen Oligarchie. Wir haben gesehen, wie schnell eigentlich fast alle großen Digitalkonzerne sich hinter Trump versammelt haben. Das ist eine völlig neue Qualität. Und das ist auch im Blick auf das, was ich angesprochen habe, mit der neuen Qualität von Lügen. Wenn von einem Tag auf den anderen der Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenannt wird, zumindest in der Reichweite von Google in den USA, dann sehen wir, was passiert, wenn wir diese Verschwisterung und diesen privatwirtschaftlichen Zugriff einiger weniger auf das, was die digitale Öffentlichkeit ist, beobachten. Das ist eine vollkommen neue Qualität. Und mit KI kommt natürlich jetzt der nächste Schritt hinzu. Die dritte Großdynamik ist natürlich der Klimawandel und die sozial-ökologische Krise. Und in diesem Zusammenspiel eben bedeutet es, dass quasi alle Maßnahmen, die dahin gehen würden, das zumindest einzuhegen, faktisch auf Eis liegen oder rückabgewickelt werden. Und ich glaube, in dieser Dreiheit muss man sagen, sind wir in einem Interregnum, wie Gramsci es beschrieben hat. Und das hat aus meiner Sicht tatsächlich eine neue Qualität, zumal wir die Implikationen der Entwicklung von KI unter diesen politischen und sozial-ökologischen Bedingungen noch gar nicht ermessen können.
Ja, die spannende Frage ist ja dann auch, was kann man dagegen setzen? Also gegen diese destruktiven Kräfte, die Sie ja beschrieben haben, die dann hervorbrechen. Da hatten Sie ja das Leuchttürme, also progressive, konstruktive, vielleicht auch innovative Projekte, die irgendwie Hoffnung geben, aber die auch auf eine Art zeigen, wie kann man es denn anders machen oder wie kann man denn vorangehen? Würden Sie in diesen Leuchttürmen eine Funktion sehen, dieser Destruktion, die in diesen Zwischenzeiten immer hervorbricht, auch was entgegenzusetzen? Und wenn ja, in welcher Form kann das geschehen und wie kann man das auch fördern vielleicht?
Ich glaube, um das beantworten zu können, müssen wir erstmal einmal kurz gucken, was können eigentlich Leuchttürme sein. Ich hatte mich ja bei der schon erwähnten Transformationstagung damit beschäftigt, ob quasi so Projekte, insbesondere alternativer Kommunalregierungen, wo also quasi soziale Bewegungen, zivilgesellschaftliche Kräfte und progressive Kommunal- oder Stadtpolitikerinnen zusammen versuchen, quasi im städtischen kommunalen Raum neue solidarische Strukturen, öffentliche Infrastrukturen und neue Formen der Partizipation und Gestaltung, auch jetzt zum Beispiel im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation anzugehen. Oder zum Beispiel auch anderes Beispiel, was ich hatte, war so etwas wie die Bewegung Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also quasi mit einer breiten Bewegung das große Thema Wohnen und Mieten neu zu adressieren und darauf hinzuweisen, welche Probleme entstehen, wenn wenige Menschen damit Profite machen, dass viele Menschen sich das Wohnen faktisch nicht mehr leisten können. Und dann ist natürlich immer eine spannende Frage, inwiefern solche Initiativen was sie für eine Rolle spielen. Und das Leuchtturmargument war ja zu sagen, wir leben eigentlich in einer sehr deprimierenden Zeit, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir leben in, wenn wir den Topos verwenden, in einer Zeit der Monster. Und was spendet dann eigentlich Hoffnung? Und meine These war ja eher, dass das Problem ist. Es gibt natürlich oft interessante Projekte in Nischen oder Ansätze von solidarischen Ökonomien im Kleinen. Wir haben tolle Beispiele von Genossenschaften oder Kooperativen, in denen solidarisch gewirtschaftet wird. Das Problem, was ich aber sehe, ist gerade, weil die Zeiten so deprimierend sind, dass sich dann viele Menschen an diesen kleinen Hoffnungen und alternativen spendenden Beispielen versammeln, sich daran so ein bisschen wärmen wie an einem Ofen, dass das aber nicht unbedingt dazu führt, auf der Ebene und zu intervenieren, wo wir gerade mit diesen riesigen Herausforderungen konfrontiert sind. Und deswegen ist das aus meiner Sicht keine oder von meiner Seite aus keine Kritik an solchen Formaten, denn, und auch das möchte ich betonen, solche Ansätze alternativ zu sorgen oder zu wirtschaften, ne? Sei es in Genossenschaften, sei es in Nachbarschaftsprojekten. Das sind natürlich auch Räume, in denen Menschen Solidarität erfahren, in denen sie in den Austausch treten, in denen sie quasi ihre Stimme geltend machen, sich möglicherweise auch für politischen Protest vernetzen können. Das Problem ist aber nur, dass daran oft so eine Idee hängt, wenn wir ganz viele alternative Projekte haben und dann nehmen wir die zusammen, dann bekommen wir irgendwie eine andere Ökonomie. Und das ist aus meiner Sicht einfach irreführend, denn wir leben in einem System und das haben viele soziologische Analysen der letzten Jahrzehnte gezeigt, zum Beispiel Luc Boltonski und Yves Chiapello mit ihrem großen Buch Der neue Geist des Kapitalismus, dass wir in einem System leben, was historisch immer hervorragend in der Lage war, alternative Ansätze und Projekte, gerade wenn sie so ein bisschen gefährlicher werden, quasi zu vereinnahmen. Ne? Also dass wir sehen, also quasi die Sorge um andere in Nachbarschaftsprojekten oder durch freiwilliges Engagement ist quasi gar nicht etwas, was nicht sein soll im Kapitalismus, sondern ist eine willkommene Ressource, dass Menschen bereit sind, quasi ohne entsprechende Entlohnung für andere zu sorgen. Das haben meine Kollegin Tina Hauptner und ich unter dem Stichwort Community-Kapitalismus analysiert. Und das ist natürlich ein zentraler Punkt, über den wir immer sprechen müssen, wenn es um Alternativen und Alternativökonomien geht, dass die im Kleinen solidarisch und auch alternativ sein können. Wir müssen aber immer natürlich auch gucken, welche Funktion nehmen sie im Ganzen. Und vor allem müssen wir schauen, dass eine Addition ganz vieler Kleinprojekte kein neues ökonomisches und politisches System schafft. Und ich denke, eine Frage, die wir uns im Moment eben stellen müssen, ist, warum ist es der Rechten in den letzten Jahren so gut gelungen, sich zu organisieren? Während Linke sich zwar in großen Demonstrationen gegen Remigration oder auch für eine andere Klimapolitik zusammengefunden haben, aber eben das ist nichts, was in eine größere politische Organisation gemündet ist, die im Moment in der Lage wäre, dem Rechtsruck auf einer politischen Ebene auch substanziell was entgegenzusetzen. Mhm.
Ja, auf jeden Fall, also die großen Themen. Ich finde das immer ganz bewundernswert, wenn man sich damit so detailliert auseinandersetzt und da versucht, Lösungsansätze aus allen Richtungen quasi zu finden. Genau. Vielen Dank für den Deep Dive sozusagen. Wir kommen schon ein bisschen so auf die Zielgerade und auch da geht es natürlich nochmal irgendwie ein bisschen um Ihr Thema. Sie haben vorhin schon vor der Aufnahme kurz mit uns darüber gesprochen, dass Sie auch Podcasts regelmäßig aufnehmen. Vielleicht hören Sie auch regelmäßig welche. Wir wollen am Ende immer noch ein bisschen von unseren Gästen und Gästinnen wissen, wo sie sich mit Spaß und Freude über Ihr Thema informieren. Gibt es den Podcast Ihres Vertrauens zur politischen Soziologie, den Sie regelmäßig hören? Gibt es vielleicht einen TikTok-Kanal oder einen Instagram-Kanal oder irgendein anderes Medium, was Sie empfehlen können?
Ja, ich bin tatsächlich eigentlich eher bei anderen Medien. Ich beobachte das mit großem Interesse, wie viele Podcasts gehört werden. Ich höre manchmal rein in den Podcast Alles gesagt. Das ist dann aber natürlich besonders zeitintensiv, aber natürlich auch eine interessante Form, quasi so in Lebenswelten von interessanten Menschen abzutauchen. Aber wenn ich mich jetzt wirklich im engeren Sinne auch so für mein Feld informiere, gibt es einen Podcast, den ich tatsächlich sehr empfehlen kann, von meinem Kollegen Jan Ross, Future Histories, der über Möglichkeiten der Alternativen und auch der alternativen Planung, also auch passend zu unserem Thema, spricht mit Wissenschaftlerinnen, mit Aktivisten und Journalistinnen. Und was ich auch ebenfalls sehr empfehlen kann, wenn man sich eben für gesellschafts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Gegenwart interessiert, ist das Portal Soziopolis vom Hamburger Institut für Sozialforschung, was aus meiner Sicht einen hervorragenden Überblick gibt in ganz unterschiedlichen Formaten, Rezensionen aktueller Veröffentlichungen, aber auch Kurzbeiträgen, Essays, Besprechungen. Das finde ich absolut gewinnbringend, um so ein bisschen auch bei Themen informiert zu bleiben, wo ich jetzt nicht selber vertieft forsche.
Ich habe noch eine, auch eine medienbezogene Frage, ein bisschen persönlicher. Wie viel aktuelle Nachrichten können Sie überhaupt noch konsumieren, ohne so einen Overload quasi zu haben? Weil Sie müssen ja im Bilde bleiben und müssen ja informiert bleiben über das, was passiert, weil Sie sich einfach damit beschäftigen. Schlagen Sie morgens die Zeitung auf und direkt wieder zu und die Hände über dem Kopf zusammen oder durchziehen Medien quasi ihren Alltag?
Sie durchziehen auf jeden Fall meinen Alltag. Ich habe auch immer häufiger in der letzten Zeit genau diese Gespräche im Umfeld und im Freundeskreis, ob man jetzt einfach mal ein paar Tage keine Zeitung liest, weil es so deprimierend ist. Das finde ich im Urlaub oder so auch mal entspannt, aber es ist tatsächlich im Alltag so, es ist sowohl mein Beruf, ich war zugleich aber auch immer politisch aktiv und tatsächlich merke ich, dass ich manchmal mit dieser Idee, oh, das ist jetzt alles zu viel und man macht jetzt eher medienfreie Zeit, dass mich daran auch ein bisschen was, jetzt nicht an Ihrer Frage, aber an dieser Diskussion provoziert, weil ich immer das Gefühl habe, wir und insbesondere ich und viele Menschen um mich rum leben unter so privilegierten Bedingungen. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, nee, das belastet uns jetzt aber wirklich zu doll und es sind Verhältnisse, unter denen andere Menschen alltäglich leiden, das empfinde ich tatsächlich auch als das Ausleben eines Privilegs, das ich fragwürdig finde. Ich würde sagen, wir müssen uns das zumuten. Wir können nicht davon weggucken, also klar kann man das mal ein paar Tage tun, denn andernfalls bleibt dann ja nur noch der Rückzug in die Nische und von daher denke ich, das ist das Mindeste, was wir tun können, uns dem auszusetzen, was gerade passiert.
Gut, vielen Dank. Ganz zum Abschluss des Podcasts haben wir dann noch die letzte Rubrik, die wir immer entweder oder nennen. Das heißt, in der kleinen Lightning Round werden wir Ihnen jetzt zwei Optionen geben und Sie müssen sich schnell für eins der beiden entscheiden. Entweder oder. Ich leg direkt los. E-Mail oder Anruf?
E-Mail.
Göttingen oder Jena?
Jena.
Vorlesung oder Seminar?
Seminar.
Buchkapitel oder Journalartikel?
Journalartikel.
Luhmann oder Bourdieu?
Bourdieu.
Foucault oder Habermas?
Foucault.
Ein Leben lang denselben Beruf oder immer wieder nach 10 Jahren wechseln?
Da ich mit meinem so viel Glück hatte, ein Leben lang denselben.
Mehrgenerationenhaus oder Tiny House?
Mehrgenerationenhaus.
Lieber die Vergangenheit noch einmal durchleben oder einen Blick in die eigene Zukunft werfen?
Ich würde einfach lieber in der Gegenwart bleiben. Okay, aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich die Zukunft.
Super.
Wunderbar, wie schön. Nochmal ein sehr aufschlussreiches Entweder-Oder, fand ich. Und damit wären wir schon am Ende von dieser wunderbaren Folge, in der vor allem ich sehr viel gelernt habe. Und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich hier eine halbe Stunde mit uns hinzusetzen und über Ihre Forschung zu sprechen und über Ihren Alltag. Und bin sehr gespannt, wo und wie wir in Zukunft noch von Ihnen hören werden. Bin gespannt auf den Artikel, der jetzt auf dem Schreibtisch ganz oben liegt. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Begegnung und wünschen noch eine gute Zeit. Und wenn ihr auf der anderen Seite vom Lautsprecher Lust habt, noch ein paar mehr spannende Persönlichkeiten kennenzulernen, dann hört euch gerne die weiteren Folgen an von In guter Gesellschaft. Folgt uns auf Instagram, schaut auf unserer Website vorbei und meldet euch bei uns, wenn ihr zu dieser oder zu anderen Folgen Fragen oder Anregungen habt. Wir freuen uns jedenfalls darauf. Macht es gut und bis ganz bald.
Vielen Dank, Frau van Dijk.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schaller Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Benjamin Stehl. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Josef.